The Next Big Thing, ein Freund zum Verlieben. The Neighbor, ein Nachbar zum Verlieben. Beauty and the Briefcase, Businessplan zum Verlieben. Das ist schon geisteskrank.
Das ist furchtbar.
Das ist furchtbar.
Das ist ganz, 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 ganz schlimm.
Ja, genau. Und währenddessen wir das sagen, planen die gerade bei Kabel ein, sagen...
Ein Podcast zum Verlieben.
Ein Podcast zum Verlieben. Die Nachtsheim ist ein Podcast zum Verlieben.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Wir haben noch eine andere Staffel mit euch geplant.
Und da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, heute im großen Fernsehstudio.
Genau,
total. Wir haben heute ganz viele Kameras
aufgerüstet.
Heute ist richtig viel, hier ist richtig viel los heute.
Ja.
Denn es ist was passiert. Unser Podcast ist jetzt auf ganz vielen Plattformen.
Ja, ist auf der quasi auf der ganzen Welt.
Kann man uns jetzt hören. Genau. Ja, weltweit. Genau. Deswegen auch Hello to the English Fans.
Yes, schön. Hello.
Hello.
How are you?
Das ist Henny und Maxi Neidome.
Yeah, Night's Home.
Night's Home. Yeah,
genau.
Wir freuen
Habe ich dir das mal erzählt?
Nee. Die
Geschichte, wo ich im Hotelzimmer mit Kerstin noch mit meiner damaligen Frau war und dann hat morgens so Arbeiter auf der Terrasse, zwar in Costa Rica, haben irgendwie auf einmal die Terrasse zerlegt. Und ich war total aufgebracht und habe angerufen bei der Rezeption und habe gesagt, Hello, here is room number 6. Night's Home.
Und das Gleiche ist mir passiert, als ich auf der Comic-Con 2018 in San Diego eingecheckt habe, am Hotelschalter im Hilton, habe ich gesagt, my name is Max Neidome. Also selber Fehler. Ja,
aber Night's Home, es muss Night's Home heißen.
Ach so, Night's Home, okay.
Ja, genau. Okay, vor allem jetzt so angebermäßig, weißt du, der eine sagt, ist mir auf Costa Rica passiert, der andere im Hilton.
Direkt.
Gleich sofort alle ausgeschaltet.
Was mir bezahlt wurde.
Okay, genau. Voll die Angeberfamilie.
So ist es, absolut.
Ja, das macht nichts.
Absolut.
Sonst alles gut bei dir?
Toll, ich war im Europapark, bin Achterbahn gefahren. Gut. Und du?
Um mal bei der Dekadenz zu bleiben. Du liebe Zeit. Mir geht's auch.
Europapark, 40 Euro Eintritt, das ist ein Dicker. Ja, geht so.
Ja, geht so. Mir geht's auch gut. Ich habe ein Kinderlied komponiert diese Woche.
Wirklich?
Aus der Sicht eines kleinen Pinguins.
Mhm.
Der, genau, und das habe ich mit meinem alten quasi Buddy Ali Neander, mit dem ich am Rodkaus auch Hesse kommen und sowas alles gemacht habe, mit dem habe ich das quasi eingespielt und seine Tochter
Singst hat... Singst du den Pinguin?
Nee, seine Tochter hat das gesungen, ganz süß. Aber
ich dachte, ich bin ein kleiner Pinguin.
Nein, das wäre ein bisschen sehr... Nein, sie singt das super.
Bisschen gruselig
Ja,
auch.
Ganz genau.
Ich
nein,
bin
nein.
ein kleiner Pinguin.
Genau, okay.
Schön.
So, dann kommen wir jetzt mal...
Zum großen Thema.
Zum großen Thema des heutigen Podcasts. Und zwar haben wir einen Film geguckt, der heißt 2 Millionen Dollar Trinkgeld.
Genau.
Aus dem Jahre 1994.
Genau.
Und wir kommen natürlich zum Cast noch an allem irgendwie, aber einer von uns beiden muss ja den Film wieder zusammenfassen.
Mhm.
Und das ist ja mal derjenige, der das Quiz verloren hat beim letzten Mal.
Und das ist überraschenderweise du.
Aber ausnahmsweise mal ich. Ich hasse
aber ich habe heute ja das Gefühl, dass das Quiz heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder an dich gehen wird.
Warum?
Der Sieg.
Wieso hast
Weil du
das?
So in dem Nicolas Cage-Thema die letzten Tage aufgeblüht ist, dass es einem Angst gemacht hat.
Ich habe ihn studiert.
Du hast ihn studiert. Ja. Und ich glaube, dass heute keine Frage
ich
im Quiz.
Ich könnte eine Professur ablegen.
Absolut, ja, wenn es nicht schon passiert ist.
Ja.
Und dass du heute einfach, dass ich dich mit keiner Frage heute auch nur
auch
ins
noch,
Wanken bringen könnte.
Genau, und vor allem, wenn du mittendrin gehen wo solltest, wäre jetzt heute auch nicht so.
Er ist doch da. Hier ist er, Nicolas Cage. Deswegen auch die Kamera.
genau.
Hi, Henny. Hi, Max. Hi. How are you doing?
Genau, nicht Rick Cavanian, sondern Nicolas Cage, genau.
Ja, das wäre ein krasser
Das wäre mal eine Überraschung, ne?
So. Der ersten Staffel. Das wäre ein großer Abschluss, ja. Nicolas Cage einfach nur in die Tür reinkommen.
Genau.
Ja, gut.
Na gucken. Mal gucken, was ich noch machen kann.
Naja.
Ja.
Auf jeden Fall musst du heute erstmal den Film zusammenfassen. 2 Millionen Dollar Trinkgeld, den wir gerade gesehen haben.
Ja.
Bei Kabel 1. Und wir haben ja das ja sehr schön gemacht. Und in der Post wurde das auch nochmal, muss man nochmal viel Grüße an die Redaktion, an die Regisseure.
Die haben das wirklich gigantisch gemacht.
Ja, die haben deine Rede, deine Braveheart-Rede toll untermalt.
Ja, aber du warst auch eine irre Horde.
Ich war jawohl, Henny! War eine gute Erde.
Ja.
Und genau, deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute auch wieder was. Heute habe ich mir was ausgesucht, auch ein Element aus dem Film, denn im Film gibt es ja in dem Scheidungsprozess eine Jury. Also,
das ist sagenhaft. Das gibt es doch nicht in Wirklichkeit. Nee, oder nie im Leben, nicht. Dass du bei einem Scheidungsprozess eine 12 Geschworene hast.
Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Aber also normalerweise,
ich kann's
das, ist
mir
ja,
nicht vorstellen.
Das sind ja mehr Geschworene als im Fall von OJ. Also das ist ja einfach nur absurd.
Das stimmt.
Aber auf jeden Fall fände ich es ganz gut, wenn du sozusagen wie der Anwalt, der Anwalt, der ja dann das verteidigende Plädoyer hält, also ein Plädoyer
für
die Zusammenfassung
Film.
von 2 Millionen Dollar Trinkgeld aus dem Jahre 94.
Okay, das heißt, du bist quasi die Geschworenen und ich muss jetzt ein Plädoyer für den Film halten.
Ganz genau, ich bin die Geschworenen und du musst mir ein Plädoyer für den Film halten und ihn aber auch noch einigermaßen gut zusammenfassen.
Okay, das ist eine Herausforderung.
Bitte.
Also, ja, meine lieben Geschworenen, bevor Sie jetzt zu einem Urteil kommen, lassen Sie mich noch einmal ganz kurz zu Ihnen sagen, wollen Sie diesen Film, der ja nun wirklich ein Plädoyer für...
Einspruch, Herr Richter! Abgelehnt!
So was okay, passiert sich drin.
Ja, wollen Sie wirklich diesen Film...
Ab und zu husten oder...
Ja, du bist so blöd. Wollen Sie diesen Film, dieses Plädoyer für Ehrlichkeit, für Aufrichtigkeit, wollen Sie diesen Film... seine Daseinsberechtigung wirklich absprechen. Lassen Sie uns nochmal, liebe Geschworenen, einen Blick darauf werfen, was denn dieser Film eigentlich erzählt. Es geht da um diesen Polizisten, diesen ehrenvollen Polizisten, gespielt von Nicolas Cage, der einer Kellnerin in einem Café kein Trinkgeld geben kann, weil er zu wenig Kleingeld dabei hat. Also verspricht er ihr, das Trinkgeld am nächsten Tag wiederzubringen oder nachzugeben oder eben, falls er am Abend im Lotto gewinnen sollte, diesen Gewinn mit ihr zu teilen. Das macht er so aus Spaß, liebe Geschworenen. Aber dann passiert Folgendes. Der Polizist gewinnt tatsächlich an jenem Abend 4 Millionen Dollar mit seinem Lottoschein. Und er muss dann seiner Frau, liebe Geschworenen, erklären, dass er diesen Gewinn teilen muss mit der Kellnerin. Ich fasse das jetzt mal schnell zusammen. Was sich daraus entwickelt, ist ein Duell zwischen Gut und Böse. Gut, der Polizist, der dieser Kellnerin das Geld gibt, der zu seinem Versprechen steht. Und auf der anderen Seite die materiell sehr stark ausgerichtete Frau des Polizisten, die sagt, das machen wir auf keinen Fall. Es endet auf jeden Fall im riesigen Showdown. Es gibt einen Scheidungsprozess. Der Polizist und die gierige Frau werden geschieden. Er und die Kellnerin verarmen. Sie müssen das ganze Geld zurückzahlen. Aber am Ende siegt die Gerechtigkeit, denn die böse Frau wird von einem Hochstapler über den Tisch gezogen, verarmt, während der Polizist und die Kellnerin von der Stadt noch einmal für ihr Engagement und alles belohnt werden. Das ist jetzt sehr stark zusammengefasst, liebe Geschworenen, aber Sie merken doch trotzdem, liebe Geschworenen, dass dieser Film ein Plädoyer für die Ehrlichkeit ist. Und deswegen meine Frage an Sie, wollen Sie wirklich diesen Film verbieten? Denken Sie drüber nach.
So. Stark.
Ja. Ich hätte Jura studieren sollen.
Wirklich, wirklich.
Ja, du warst aber auch stark. Vor allem diese Huster waren sehr gut.
Ja, sehr gerne.
Ja, mach mal.
So Opas.
Das war so, so ein Opa, der bei jedem Prozess dabei ist, der immer so da drin sitzt und sich jeden...
Schon seit Jahren.
Weil er ja nichts zu tun hat. Alles anguckt.
Ich guck mir das alles an.
Ja, genau.
Schön gemacht. Ja. Sehr gut.
Ich habe, ganz kurz, Max, übrigens, weil wir gerade von Opas reden, ich habe eine kleine Lieblingsszene in dem Film, ziemlich am Anfang, und zwar, aber da bin ich ja wahrscheinlich der Einzige, es gibt nämlich eine Szene, da wird in so Abläufen ein bisschen gezeigt, in so verschiedenen Sequenzen, was der Polizist alles so Gutes macht, wie er da einen fängt und was weiß ich, einen Handtaschenräuber, was weiß ich und so. Und da gibt es eine Stelle, wo alle möglichen Leute aus dem Bus rauskommen, weil dann im Bus ein Baby zur Welt kommt. Ja. Und neben dem Bus, das ist meine Lieblingsszene, steht ein Typ, der immer mit so einer Handbewegung den Leuten zeigt, dass sie rauskommen sollen. Und das liebe ich. Das liebe ich auch im normalen Alltag, wenn so Opas auf der Straße stehen und man fährt so vorbei, weißt du, die stehen so am Zebrastreifen und sie winken noch, obwohl man sowieso fährt. Weißt du, das ist dieses...
Naja, dieses so nochmal so das Gefühl von Macht.
Dieses Gefühl von Opa Macht.
Ja. Opa Macht.
Opa Macht. Und das liebe ich sehr. Ja.
Ja.
Gut, also das, jetzt haben wir den Film eigentlich schon beschrieben.
Du hast ihn jetzt einigermaßen gut zusammengefasst, ja, im Schnelldurchlauf. Ein Film, der mehr 90er nicht sein könnte, der 94 atmet. Wir haben Nicolas Cage in seiner Zeit, bevor er noch für viele Leute, sage ich mal, ist ja später so ein bisschen so eine Witzfigur geworden fürs Kino. Hat ja so,
Vorsichtig.
Ich sage das auch nur, das ist gar nicht so unbedingt meine, also meine Meinung ist das eh nicht. Ich habe ja eh so einen Softspot für Schauspieler, die irgendwann mal so ganz weit oben waren, dann irgendwann so eine, ne, Adam Sandler, ja, ist ja immer mein Paradebeispiel.
Aber Adam Sandler fährt ja Achterbahn, der ist ja nicht jetzt immer nur unten, der ist ja dann wieder oben.
Ja, ist Adam Sandler, aber Nicolas Cage hat ja, ich glaube ja, Nicolas Cage kommt eh nochmal irgendwann wieder, er hat ja eh schon die letzten Jahre, es gab ja schon so Ansätze, aber ich glaube, der hat nochmal irgendwann seinen ganz großen Moment. Aber da gerade eigentlich...
Ich kann dir nachher sagen, was es sein wird. Mhm. Da wirst du staunen.
Bin ich mal gespannt.
Da kannst du auch sein.
Okay. Und das war ja wirklich so eine Zeit, da fing das gerade bei ihm richtig groß an. Und dieser Film, dann noch Bridget Fonda da drin, die zauberhaft ist.
Ja.
Bridget Fonda ab 2002 einfach verschwunden.
Habe ich auch wenig Filme gedreht.
Nichts mehr. Nichts mehr nach 2002 gemacht. Nein. Und einfach weg. Und man weiß auch nicht, wie die heute so, wie die heute aussieht, wie es der heute geht, was sie so macht. Das ist, die hat ja dann irgendwann, wen hat sie geheiratet? Danny Elfman hat sie geheiratet. Der ist der, der bei Oingo Boingo auch dann war. Oder auch der, das unter anderem das Simpsons-Intro geschrieben hat. Mhm. Also gut. Danny Elfman hat sie dann noch geheiratet. Gut, wahrscheinlich kann man auch einfach irgendwann sagen, gut, dann bin ich raus, Leute.
Bin ich raus, das läuft ganz gut.
Läuft ganz gut.
Habe ich keinen Bock mehr auf Dreharbeit.
Die Tantieme vom Simpsons-Intro, die ja. hat man, glaube ich, einfach auch da. Genau. Wenn man die hat, ist okay.
Ja, also ich sagte jetzt ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob ich hier noch sitzen würde, wenn ich das geschrieben hätte.
Weiß ich auch nicht, ja. Hast du eigentlich irgendwie, hast du so Tantieme irgendwas, was, wo du sagst, das ist so ein großes Ding, was immer noch so heute...
Ja, ich habe Erbarm zu spät die Hesse kommen ja. lassen, ganz gutes GEMA-Ding und Alles Gute von Badesalz, das Geburtstagslied. Okay. Das sind unsere beiden Bänke. Also ich meine, davon kann man jetzt nicht leben. Also das muss man jetzt auch mal wieder sagen, die Leute haben teilweise ein bisschen falsche Vorstellungen, was das dann immer so ist. Aber ich kenne zum Beispiel den Peter Freudenthaler von Fool's Garden und der hat ja Lemon Tree geschrieben. Ah. Und der sagt zum Beispiel, da kann eigentlich kommen, was will, dem geht's immer gut. Das ist so ein Ding, das läuft wirklich immer auf der ganzen Welt. Ich glaube, das ist
Fluch und Segen, weil er wird immer der, also wenn man sagt Fool's Garden, wird immer sagen, I wonder how, I wonder how. Also du wirst immer der mit diesem Song assoziiert.
Auch genauso schön gesungen wie du gerade.
Aber das ist so, es gibt ja das typische One-Hit-Wonder, aber wenn der Song halt immer noch und Lemon Tree ist, glaube ich, bis heute noch irgendwo, der taucht immer noch irgendwo auf,
immer.
Irgendwelchen RTL-Dogos, Kabel-1-Dogos.
Ja, der wird auf der ganzen Welt, das läuft ja auch in Asien so, der kriegt ja auch dann GEMA oder Tantiem aus Amerika, aus Dingsburg. Das ist ein Ding, das ist zeitlos, du glaubst gar nicht, dass das eine deutsche Band ist, das hätte ja auch von Sting sein können oder was weiß ich so ungefähr. Mhm. Und wir haben mit denen mal zusammengespielt, wir waren mal mit Badesalz, haben wir im Vorprogramm von Pur gespielt. Mhm. Wann war das? 95. Und also sie hatten ein sehr opulentes Vorprogramm und unter anderem auch Fool's Garden. Und Fool's Garden kam mir auf die Bühne und die spielten dann so meinetwegen 10 Stücke. Und es war bei 9 Stücken, das Purpublikum war sehr stur und sehr, sehr desinteressiert an anderen Künstlern. Mhm. Und dann haben die immer so 9 Stücke gespielt, da hörte dann keiner zu. Und dann kam aber Lemon Tree und dann war das ganze Stadion mal ganz kurz irgendwie in Aufruhr und alle dann wieder war es Schluss und sagte, ja, das nächste Stück heißt so und so, ja, interessiert uns nicht. Aber das war halt einfach, es ist halt einfach ihr One-Hit-Wonder.
Mhm. Ja. Aber wenn man so ein Ding hat, naja, auf jeden Fall, wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf? Auf die One Hit Wonder, auf die Tantieme, ach, Danny Elfman.
Auf die, genau.
Bridget Fonda hat Danny Elfman.
Auf Bridget geheilt. Fonda, wobei Bridget Fonda ist ja auch die Enkelin von Henry Fonda, die Tochter von Peter Fonda, kennst du Peter Fonda aus Easy Rider, ja, und die Nichte von Jane Fonda und Larry Hagmans Patenkind.
Also.
Larry Hagman, sagt dir was, Dallas?
Ja.
Mittlerweile verstorben leider im Großteil Dallas, also der Dallas da eigentlich. Und das ist noch das Patenkind. Also da kann man schon mal sagen,
da ist schon viel
das
los.
Ist schon, da ist was los in der Familie.
Da ist schon wirklich was los. Genau. Da ist ja der Erfolg schon vorprogrammiert.
Die Geschichte, Max, basiert auf einer wahren Vorgeschichte.
Okay.
Und zwar hat ein Polizist namens Robert Cunningham, der Kellnerin Phyllis Penso, hat mit ihr zusammen den Lottoschein ausgefüllt. Die waren irgendwie so befreundet im Café und hatten dann, jeder hat 3 Zahlen getippt und dann hat er dann 6 richtige gehabt und hat auch dann seinen Gewinn damals mit ihr, 84 war das, geteilt. Allerdings sind sie nicht privat zusammengekommen, sondern sind nur befreundet geblieben. Mhm. Das ist der entscheidende Unterschied zum Film. Aber immerhin.
Krass, okay.
Und jetzt komme ich zu einer entscheidenden Frage, Max, weil es geht ja heute auch um Ehrlichkeit, um Loyalität und so. Wir konstruieren mal folgende Situation. Du gehst zu unserem Lieblingstürken, zum Hasan. Ihr macht so rum und dann
das
hast du keinen...
Also der Hasan hat ein Restaurant, das muss man vielleicht mal ganz kurz sagen. Genau. Ich mache jetzt nicht so mit dem Hasan rum. Also das geht, nein, also das, wenn man nicht in den Kontext kommt, dann kannst du es gerade ein bisschen...
Nein, so habe ich es nicht gemeint, ihr unterhaltet euch.
Max, mein Freund,
ihr flachst so rum.
Spezi wie immer, ich trinke immer eine Cola Light. Spezi wie immer, ja. Wie geht's Baba? Wie geht's Baba?
Ja, genau, geht's das Baba. Ist Hasan. Und das ist bei einem Türken im Lokal, das mittlerweile gibt es ja nicht mehr Lokanta.
Doch.
Aber, nein, das gibt es nicht mehr. Das Lokanta ist zu, das gibt's, erzähle ich dir später. So, und auf jeden Fall, ihr flachst da so rum und dann irgendwann sagst du, oh Hasan, ich wollte echt noch Trinkgeld geben, ich hab's leider nicht, aber pass auf, wenn ich heute Abend im Lotto gewinne, dann teile ich das morgen mit dir. Dann passiert das. Du kommst nach Hause, du siehst abends die Ziehung der Lottozahlen und du gewinnst 24 Millionen Euro.
Mhm.
So, was machst du? Jetzt mal Butter
bei den Fisch. Also als ich den Film geguckt habe, ne, ich gehe jetzt von der Emotion aus, die ich beim Film gucken gehabt habe,
dass
ich mir gedacht habe, du dummer Kerl, warum gehst du da hin? So, die hat es doch eh vergessen. Das war doch nur ein Spruch.
Und aha.
So wäre ich auch.
Du wärst also
ganz Hasan, ehrlich.
Gut.
Das ich habe eine Familie zu ernähren. Ich habe da einfach, kann da nicht nachkann.
Du würdest einfach die 24 Millionen.
Ich würde Hasan vielleicht eine Million geben. Ich finde, das ist trotzdem auch fair.
Aber wie ich Hasan kenne, würde er sagen, Moment, ich habe das mal nachgeguckt, du hast ja 24 Millionen bekommen, hast mit, wo ist der Papa? Bist du noch ein Spezi und hast... und wo ist die Hälfte von meiner Kohle?
Ja.
Also du würdest es nicht machen. Sagen wir mal einfach, okay, alles
ganz
klar.
Ganz ehrlich, ja, würde ich nicht machen. So, irgendwann ist auch mal gut mit dem Trinkgeld. So. Ja. Also eine Million ist doch genug Trinkgeld.
Ja, wenn du das so siehst.
Ich hätte aber auch nicht eine Hälfte versprochen. Ich hätte schon direkt gesagt so, dann gibt es ein bisschen mehr das nächste Mal. Ein Zehner.
10 Euro, wenn ich heute Abend 24 Millionen im Lotto gewinne.
Da gibt es vielleicht auch einen blauen. Ein 20er gibt es dann vielleicht mal.
Bist du ja so richtig einer von der ganz großzügigen Sorte.
Ja, aber nein. Aber
was, ja, aber ja, nein. Ja,
pass mal auf.
Was denn?
Drehen wir die Frage nochmal um.
Bitte.
Henne Nachtsheim. Du hättest es gemacht, oder
natürlich.
Was? Du bist so ein Lügner.
Ich hätte Hassan, ich glaube, ich sogar, von meinem Bauchgefühl hätte ich sogar 2/3 an Hassan abgegeben.
Du bist so ein furchtbarer Schleimer und Schelm. Mhm. Das ist doch
ein Schleimerschelm.
Ein Schleimerschelm. Du bist ein schleimender Schelm. Das ist doch gelogen. Das ist doch keine.
Das kannst du mir doch gar nicht beweisen.
Ja. Ich der Good Guy, der Good Guy.
Ja, bin ich auch.
Familie. Guck mal, guck, ich, kann ich, so hätte, ein ich hätte dem Hassan. Ich hätte dem Hassan.
Du hättest ihm 20 Euro gegeben. Ja,
ich hätte ihm. Gut, ich hoffe einfach, dass du irgendwann im Lotto gewinnst. Genau dieses Szenario. Dann reden wir nochmal drüber. Wenn das passiert, reden wir nochmal drüber.
Ja, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass generell, wenn ich im Lotto gewinne, jetzt irgendwann, dass ich dann Hassan automatisch Geld gebe.
Du hast gerade gesagt, du wirst dem Hassan generell, wenn du im Lotto gewinnst, die Hälfte deines Gewinns geben.
Moment,
das ist jetzt auf Film
und
auf Podcast.
Aber die Voraussetzung war eine andere, nämlich, dass ich vorher mit Hassan rede und kein Trinkgeld habe und sage dann zu ihm, Hassan, du, wenn ich heute Abend im Lotto gewinne,
dann nimm mal lieber Trinkgeld mit dich nächstes Mal, wenn du zum Hassan gehst.
Genau. So. Der Film heißt 2 Millionen Dollar Trinkgeld, heißt aber im Original It Could Happen to You. Mhm. Wobei wir nochmal ganz kurz das Thema Verleihtitel streifen sollen.
Das ist
eigentlich ist das einen kompletten Podcast wert. Ich meine, in dem Fall muss ich sagen, finde ich den deutschen Titel besser als den englischen.
Tatsächlich finde ich
auch. Das ist tatsächlich, der ist origineller. 2 Millionen Dollar Trinkgeld zieht dich sofort rein. It could happen to you. Kann ja alles sein.
Könnte gehen, ist generischer,
ja. Ja,
also
genau.
Ist der andere, ist der deutsche. Aber normalerweise ist das nicht ein Fall, dass der deutsche Titel besser ist.
Selten. Es gibt ja aber noch ein Beispiel. Es gibt einen Film, der hieß im Original Airplane. Weißt du, wie der bei uns hieß?
Sag mal.
Die Reise in einem total verrückten Flugzeug.
Stimmt.
Und den finde ich auch besser.
Ja, stimmt.
Fand ich damals, mochte ich diesen Titel. Er ist zwar ein bisschen umständlich, aber ich fand es damals auch besser als Airplane. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel gibt es einen amerikanischen Film, der heißt Stripes. Angelehnt an die Straßen, an die Streifen auf der und Flagge.
Das ist, ich glaube, ich knutsche
ja, knutsch an Elch, ne? Ich glaube, mich knutsche an Elfen. Das ist nun mal echt, und da ist nicht mal ein Elch im Film.
Ja, das macht gar keinen Sinn.
Das macht gar keinen bescheuert. Sinn.
Das ist Stripes und ich glaube, ich mit Klutsch ehrlich. Es gibt ja auch oft Filme, das hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das ist zum Beispiel, zum Beispiel Taken.
Taken, ja.
Taken ist der englische Titel
genau.
Und im Deutschen heißt er 96 Hours.
Also, genau. Und dann heißt vor allem, die Fortsetzung heißt 96 Hours Taken 2 und 96 Hours Taken 3, also Taken 3. Das ist völlig verwirrend. Also hat man Taken dann noch in den Titel mit reingebaut, aber immer noch diese 96 Stunden.
Und die schlechteste Titelumsetzung der letzten Jahre geht leider an Disney mit Toy Story 4, der im Deutschen hieß A Toy Story. Keiner hört auf ein Kommando.
Ja.
Warum heißt der Film nicht, wenn das der vierte Toy Story ist, nicht einfach Toy Story 4? Und warum heißt der A Toy Story? Keiner hat das verstanden.
Ja.
Und das hat, glaube ich, tatsächlich dafür gesorgt, dass der Film erfolgloser war, als er hätte sein müssen. Weil es ja der beste Toy Story oder einer der besten Toy Story Filme ist. Aber dann einfach aus Toy Story 4 nicht Toy Story 4 zu machen, das ist eine Entscheidung, wo ich wirklich sage,
ja, ich kapier's auch nicht. Ich weiß, was du meinst.
Da wollte irgendjemand in der Berliner Agentur anscheinend ganz kreativ sein.
Ja, das stimmt.
Dem gehört links und rechts auf die Ohren gehauen, wirklich. Also furchtbar.
Es gab mal einen Film, der hieß, im Originaltitel hieß der Mo Money. Und zwar, sollte heißen More Money und More war abgekürzt.
Ja, Mo Money kenne ich.
Money. Und der wurde übersetzt in Meh Geld. Kein Witz.
Was?
Der deutsche Titel war dann mehr, abgekürzt, mehr Geld. Mo Money wurde mehr Geld. Oh, also schlimmer geht, der Originaltitel ist schon schlimm, aber die Übersetzung ist mal vollkommen.
Ja, Mo Money ist ja, das ist ja so umgangssprachlich.
Ja, umgangssprachlich, aber das kannst du doch aber mehr Geld ist keine deutsche Umgangssprache.
Mehr Geld ist furchtbar.
Das so im Kiez irgendwie, ja, ich brauche mehr Geld. Das ist vollkommen kreiseskrank. Ja, genau. Oder es gab auch zum Beispiel bei den Die Hard-Filmen, also Stirb langsam-Film gab es, habe ich auch mal so gesehen, habe ich gefunden, zum Beispiel in Griechenland heißt der übersetzt, sehr schwer zu sterben. Oder in Norwegen hieß er dann der erste Teil, weil er doch im Hochhaus spielt.
Ja.
Er heißt dann Aktion Wolkenkratzer.
Nee.
Ja,
in das ist Norwegen. Ja furchtbar, Aktion
Wolkenkratzer. Und in Polen heißt er, weil es so ein gläsernes Hochhaus ist, die Glasfalle. In Polen, pass auf. Und dann das Beste ist, in Litauen, ein guter Tag zum Sterben, heißt in Litauen übersetzt, Achtung, also man liest sich so Kitas, Resytis, Büki, bin ich egal, und heißt, Achtung, schwer zu knackende Nuss, Doppelpunkt, ein guter Tag zum Sterben. Das ist der Verleihtitel in Litauen. Das finde ich total lustig.
Das ist ja so wie Batman, auch überall auf der Welt Batman heißt, aber dann in Norwegen heißt er ja Lederlappen. So, das ist ja einfach, also das ist
er ist sagenhaft.
So, da gibt's so dieses Bild, wo ganz viele so Amerika, Deutschland, bla bla, Batman, ja. Dann so Norwegen, Lederlappen.
Ja, und in der Terminator hieß in Portugal übrigens der unerbitterliche Kammerjäger als Terminator. Das ist auch geil. Und was auch super ist, wir schließen das jetzt auch gleich ab, keine Angst, wir kommen noch zu unserem eigentlichen Thema, aber was ja auch in Deutschland eine Riesenwelle war, war Filme einfach immer am Ende das Wort zum Verlieben dran zu hängen. Ich habe jetzt mal nur so ein paar Beispiele.
Schatz zum Verlieben.
Fool's Gold, also das Gold des Dummkopfes, das hieß bei uns ein Schatz zum Verlieben. No Reservations heißt Rezept zum Verlieben. 2 Weeks Notice, ein Chef zum Verlieben. Wedding Singer, eine Hochzeit zum Verlieben.
Stimmt.
Love or Money, ein Concierge zum Verlieben. The Next Big Thing, ein Freund zum Verlieben. The Best Man, ein Trauzeuge zum Verlieben. The Neighbor, ein Nachbar zum Verlieben. Beauty and the Briefcase, Business Plan zum Verlieben. Das ist schon geisteskrank.
Das ist furchtbar.
Das ist furchtbar.
Das ist ganz, 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 ganz schlimm.
Ja, genau. Und währenddessen wir das sagen, planen die gerade bei Kabel ein, sagen.
Ein Podcast zum Verlieben.
Zum Podcast zum Verlieben. Die Nachtsheim ist ein Podcast zum Verlieben.
Wir haben noch eine andere Staffel mit euch geplant.
Genau, genau. Wir haben schon über Bridget Fonda geredet. Wir können mal einen kurzen Blick mal auf die Schauspieler, auf den Cast werfen. Also da war dann erstmal noch die Dame, die seine Ehefrau gespielt hat, die heißt Rosie Perez. Mhm. Die war mal für die, hat mal eine Oscar-Nominierung gehabt für die beste Nebenrolle in Fearless, neben Jeff Bridges. Und die wurde auch sehr gelobt. Also diese hysterische Dings hat ihr wohl eine ganze Menge weitere Rollen eingebracht.
Wirklich? Krass, weil ich habe gedacht, ich habe die so danach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also ich habe die noch nie so wirklich wahrgenommen. Und fand die in dem Film eher sehr anstrengend. Aber gut, das liegt natürlich auch an der Rolle.
Das liegt an der Rolle.
Ist wahnsinnig anstrengend geschrieben und wahnsinnig unsympathisch auch und ein bisschen überzeichnet. Aber in dem Film ist ja alles wahnsinnig überzeichnet.
Ja, also das stimmt.
Der Film ist halt so, es ist so ein 90er-Märchen und der atmet so sehr die 90er. Ich habe irgendwie auch gedacht, als der losging, dachte ich, der wäre jünger. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der von 94, ich dachte, der wäre so von 2000, 2001, 2. Und dann geht er los und dann war ich so, oh, boah, ist der 90er-mäßig. War der so spät noch so 90? Habe ich gesagt, 94, okay, alles klar. Mhm. Und deswegen guckt sich vieles in dem Film auch so übertrieben quatschig, finde ich.
Findest du, dass der gut oder schlecht gealtert ist?
Also dadurch, dass der kein großes, schwieriges Thema hat, finde ich den erstmal okay gealtert. Den muss man halt, man muss so Filme immer ein bisschen in der Zeit betrachten, in der sie gemacht werden, ne? Und der Film ist halt auf jeden Fall schon sehr kitschig und sehr überzeichnet, wenn sie das erstmal aus dem Hotel rauskommen, weil sie die Nacht verbracht haben und sowas und wie dann die Leute immer da sitzen und die Zeitungen lesen und auch immer dieser Geschichtenerzähler, der ja am Ende dann
Isaac
auch noch
Hayes, das ist so, aber das habe ich nicht begriffen, hilf mir da mal. Der taucht am Anfang mal auf und spricht.
Genau.
Und dann ist er nur noch im Bild.
Das wird nicht wirklich konsequent mit erzählen
Null.
Mit dem, ne?
Also und dann ist er mal im Bild, dann siehst du nur, dann redet er aber auch nicht mehr. Und am Ende ist es ja dann noch der Typ, der.
Denn seine Rolle ist nicht wirklich gut da reingeschrieben. Nee. Ist ein bisschen.
Ich habe das Gefühl gehabt, Hauptsache der spielt mit.
Ja, ja, genau.
Isaac Hayes, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist eigentlich ein großer Soul-Nummer auch.
Hat auch später dann bei South Park den Chefkoch synchronisiert, also
genau.
Den kennt man.
Und hat das Thema von The Chef hat er komponiert.
Stimmt.
Das ist ein geiles Thema. Das hat er gemacht. Also, und das ist halt eben so fast so ein bisschen, ja, es ist kein Cameo-Auftritt, aber oder Cameo-Auftritt, sondern es ist halt eher schon eingesetzt, aber nicht konsequent.
Nee, nicht richtig. Also irgendwie, mir hat so ein bisschen die Struktur gefehlt, was den angeht, weil das hat mich, also am Anfang denkt man so, okay, wir haben jetzt einen Geschichtenerzähler, ja. Der dann aber eigentlich nur ganz kurz die Geschichte einleitet, dann immer wieder einen Blick reinwirft, also er immer so ein bisschen fast schon Zuschauer ist im Film. Und am Ende dann halt eigentlich eine tragende Rolle nimmt, indem er halt das Ganze dann sozusagen aufs Happy End umlenkt, genau. In seiner Rolle als der vermeintliche Obdachlose, der sich dann ja im Restaurant eine Suppe einschenken lässt und
genau.
Sagt, in ihrer dunkelsten Stunde haben sie immer noch Liebe
hilfsbereit.
Hilfsbereit und bla. Ja. Und das, ja, das ist okay, aber der wirkt ein bisschen sehr konstruiert. Ansonsten ist der Film, also der macht schon irgendwie Spaß. Also er macht schon.
Er ist sympathisch. Er ist ein sympathischer Film, das steht mal fest.
Er ist wahnsinnig cheesy. Er ist wahnsinnig kitschig. Aber das waren halt die 90er.
Ja.
Und man kann sich das, man kann dem Film
das
alles verzeihen, weil er am Ende des Tages in der Hinsicht keine großen Fehler macht. Ich habe den geguckt und war einfach nur so, ja, der ist halt irgendwie süß.
Ja. Mir ging das auch
bisschen
so.
Dubbisch.
Ja, ja, genau. Und Nicolas Cage halt natürlich auch so treuherzig und wahnsinnig.
Alles aber halt da kommen auch wir viel noch zu überzogen. Zu also auch er und mit seiner Hilfsbereitschaft, das ist ja alles, es hat ja gar keinen realistischen Bezug mehr. Es ist ja wie einem Cartoon.
Er wird ja auch vor allem, er wird nie wütend. Also selbst als er vor Gericht dann da auch wirklich gedisst wird und auch seine neue, die Kellnerin auch da und sowas, er hält das immer so aus. Er ist immer so voll buddhistenmäßig. So, nein, das stimmt doch gar nicht. Ach, du willst die Scheidung? Oh.
Das ist wirklich immer so, doof.
Ja,
keine großen emotionalen Ausbrüche.
Nee, aber es macht nichts. Es sollte in dem Film ja auch so sein. Wir haben noch Wendell Pierce, das ist sein Polizistenkollege. Mhm. Der hat unter anderem bei Ray Donovan mitgespielt. Das wusste ich auch nicht. Ich habe auch Ray Donovan bisher nur ein paar Folgen gesehen, hatte ich nicht erinnert. Aber er hat es später als Mitglied in die Academy Motion Pictures Arts and Scenes geschafft, die die jährlichen Oscars verleiht. Also er ist quasi von der schauspielerischen in die bewertende
Zunft
gesprungen. Ja, genau. Dann haben wir Stanley Tucci, das ist der Ex-Mann von...
Der aber auch meiner Meinung nach nicht so eine Rolle einnimmt, die so wichtig ist. Ich habe irgendwie gedacht, der wäre viel mehr Gegenspieler, aber der taucht ja immer nur auf, ja, und ist eigentlich ein Depp.
Ja, genau. Man, also denkt, auch, nee, man denkt immer noch, der, jetzt kommt noch der was kommt ganz noch was, Fieses.
Mit dem kommt noch irgendwas Schlimmes. Und der ist einfach nur ein Trottel.
Und er ist aber einfach nur immer jemand, aber ich liebe den Typ, ich liebe den Schauspieler. Ich,
der Stanley Tucci ist großartig.
Ist superartig. Das ist so einer, den, der hat, glaube ich, nie Hauptrollen, wahrscheinlich hat er sogar eine Menge Hauptrollen gespielt. Ich habe den immer meistens in diesen sehr wichtigen Nebenrollen, ja, ja, wahrgenommen. Auch bei Der Teufel trägt Prada habe ich den total gemocht zum Beispiel. Mhm. Und das gut, hat bei Hexen jetzt gespielt, bei der Neuverfilmung und sowas. Also er ist auf jeden Fall auch im Einsatz, wenn du mal auf die Filmografie gehst. Der hat auch irgendwie listenweise Filme und gilt als sehr wandlungsfähiger, sehr facettenreicher Schauspieler. Absolut. Dann haben wir noch Richard Jenkins und das ist auch einer meiner Favorites. Das ist der Typ, der den Anwalt gespielt hat von ihr. Mhm. Weißt du, wo im Büro, der die Forderung stellt. Und den habe ich gefühlt, als ich den sah, dachte ich da, ach, da ist er wieder. Das ist so einer, wo ich das Gefühl habe, den habe ich schon in 150 Filmen gesehen. Und zwar immer als Geschäftstyp, meistens als ein Dreckarsch. Mhm. Irgendwie so einer, der fies ist oder der irgendwas Gemeines macht oder die falsche Seite vertritt irgendwie. Aber der halt eben auch immer so vordergründig seriös spielt, aber auch gleichzeitig fies. Mhm. Den schätze ich sehr. Mhm. Der ist dafür auch wie gemacht. Mhm. Gut, und der hat dann auch gespielt bei Six Feet Under, hat er mitgespielt in der Serie. Hat aber auch jetzt bei Shape of Water, hat er zum Beispiel auch eine Rolle gehabt. Da habe ich das letzte Mal gesehen. Kommt ungefähr auf 140 Filme, habe ich gesehen, und 20 Serien. Muss man auch erstmal schaffen. Ne?
Das ist schon ordentlich. Leistung.
Genau. So, und jetzt kommen wir aber zum Leckerbissen dieses Films, nämlich zum Chef persönlich, zu Nicolas Cage. Wir haben ja eben schon gesagt, in dem Film wirklich eher der Gutmütige mit dem Dackelblick so, aber das kann man jetzt wirklich sagen, wenn man sich mal seine ganzen Filme anguckt oder beziehungsweise einfach mal einen Blick auf die Liste wirft, extremst wandelbar. Hast du einen Lieblingsfilm mit ihm?
Es gibt ein paar Lieblingsfilme mit ihm. Sag also mal. Einer meiner, weil ich das damals, als der rauskam, hatte ich den auf VHS und ich habe den so oft geguckt, das war Face-Off mit John Travolta und Nicolas Cage, ja, wo super. Sie ja deren die Gesichter tauschen.
Genau, im Körper des Feindes. Im
Körper oder des Feindes im Deutschen.
Mega.
Und den habe ich damals einfach, es ist ein John-Woo-Film, der ist auch sehr John-Woo-ig, so wie John Woo halt Ende der 90er, Anfang der 2000er Filme gemacht hat. Wahnsinnig in diese Richtung. Ja, 97 kam der raus. Der ist sehr, sehr, sehr geil inszeniert. Beide auch großartig. Irre. Und das war immer ein großer Lieblingsfilm von mir. Ich liebe mit ihm tatsächlich, was auch so ein Film war, den habe ich damals, als er 2000 ins Kino kam, super, ich habe den viermal im Kino gesehen und dann noch sehr, sehr häufig auf DVD ist Nur noch 60 Sekunden mit ihm und Angelina Jolie. Ein sehr, sehr geiler Soundtrack, ein sehr, sehr cooler Film. Wo
alle Erzähl
sehr,
mal
sehr,
ganz kurz, um was es geht.
Da geht es darum, dass sie so eine Autoknackerbande sind.
Ja, ja, also, den habe ich gesehen.
Die dann immer so cool Autos klauen und der macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist ein sehr guter, solider Actionfilm, ja, der echt Bock macht. Und was so ein bisschen so ein Außenseiterfilm ist, den ich aber auch sehr mag mit ihm, ist Adaption, wo er so einen krausen Zwillingsbruder spielt, die ein Buch schreiben müssen. Eine Buchadaption.
Ich erinnere
das
mich.
Das ist so ein ganz schräger Film. Aber der ist auch großartig.
Der ist großartig.
Und das war so ein kleiner Film. Ich weiß gar nicht, ist der nicht sogar von Michel Gondry? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
ist Michel. Michel Gondry. Ja, Michel Gondry. Wie geht es ihm eigentlich?
Und den fand ich auch damals richtig, richtig geil. Ich muss sagen, generell halt natürlich Con Air, The Rock. Ja. Ne, da ist schon viel auf der Living Las Vegas.
Ja.
Der hat schon sehr, Lord of War fand ich auch ganz
Living
cool.
Las Vegas hat einen Oscar bekommen, genau. Ja, für die Rolle von Ben Sanderson, genau.
Und da sind schon sehr, sehr viele geile.
Also Lord of War war einer meiner absoluten Favorites.
Echt?
Den Waffenhändler spielt, ja. Fand den extremst beklemmt. Der Film ist relativ zerraubt worden. Ich habe mal so im Nachhinein noch mal ein bisschen so Kritiken gestöbert irgendwie. Also komischerweise, ich habe damals den als so ein Engagement auch verstanden, also so ein Statement gegeben und auch dieses Demaskieren dieser Waffenhändler und dieser ganzen Industrie in Anführungsstrichen. Ich fand den Film sehr besonders, er hat mich auch natürlich unangenehm berührt, aber ich fand den konsequent, auch in der Darstellung des Zynismus und sowas. Also ich mochte den Film.
Ich mochte den damals auch, habe den aber auch damals im Kino zuletzt gesehen. Also mein Urteil oder meine Erinnerung basiert auf 2005.
Mein Lieblingsdings ist leider eigentlich auch wieder eine Romantikkomödie, das war Mondsüchtig mit Cher, weil ich in Cher auch immer unglücklich verliebt war. Immer abwechselnd. Ich war in Cher lange verliebt und dann kam später, habe ich dann sie verlassen für Kate Winslet. Aber ich war immer in beide irgendwie verknallt. Und ich habe auch mit Cher immer noch so ein Ding am Laufen, so gefühlsmäßig. Aber sie wahrscheinlich mittlerweile 80 ist oder so, keine Ahnung. Ja,
okay.
Ich war auch auf 3 Cher-Konzerten.
Krass, das wusste ich auch noch nicht. Hier lerne ich noch so viel über dich. Über deine Liebe zu Frauen im Film und Fernsehen.
Ja. Cher. Habe ich schon von Lieselotte Pulver erzählt? Das ist ein anderes Thema. Ja, Con Air ist natürlich, klar, hast du ja eben schon erwähnt, ja, großes Klassiker. Brett, super, ja, genau.
8 mm, der jetzt auch gerade noch in diesem Moment bei Kabel 1 läuft, wenn ihr diesen Podcast
zum Start. Hast du den mal gesehen?
Vor langer, langer
Zeit. Also es geht für die, die es nicht kennen, es geht um Snuff-Filme. Snuff-Film ist ein Film, in dem man real zeigt, wie jemand umgebracht wird, was dann ist, teilweise für teures Geld verkauft wird, sehr perverse Geschichte. Und da geht es auch um sowas. Da muss dann einem quasi dem Opfer oder dem Tatvorhergang eines solchen Snuff-Films da auf die Schliche kommen. Mhm. Ich habe den aber nie geguckt. Mich hat das immer das Thema so.
Das Thema ist so beklemmend fies.
Ja.
Deswegen, ich habe den auch damals irgendwann mal so halb geguckt, aber...
Nee, ich habe das auch nicht geguckt.
Den hält man schwer aus. So, ja. Ich halte das Thema so schwer aus.
Ja.
Aber der hat auf jeden Fall, war trotzdem ein Film, der, einer der frühen Filme. Ich meine, heute gibt es viele Filme über das Dark Web und sowas, aber das war so einer der Filme, der schon sehr früh, ich meine, wann kam der raus? Das war ja auch irgendwie 99. Der schon sehr früh mit so einer Thematik umgegangen ist.
Genau. Also das sind, wie gesagt, jetzt mal so ein paar Filme. Peggy Sue hat geheiratet, war auch noch einer, den ich total mochte, auch so ein eher so was Lockeres. Und so könnte man eine Menge aufzählen. Ich habe natürlich ein bisschen, wie immer, bin ich in die Recherche gegangen. Und bei Nicolas Cage ist das wirklich das ist irgendwie ein Fass ohne Boden. Ich glaube, das ist einer der ausgeklinktesten Typen überhaupt, mit dem wir bisher hier zu tun hatten inhaltlich. Also ich habe bei keinem Schauspieler so viel Komisches, Lustiges, Unterhaltsames an Facts gefunden, wie
man
bei ihm.
Man kann auch einfach Nicolas Cage einfach irgendwo erwähnen und Leute haben immer sofort eine Geschichte dazu.
Ja.
Es war gestern Abend tatsächlich so, dass ich das einer Freundin erzählt habe und dann hat sie gesagt, ach, witzig, meine Urgroßmutter hat früher auf einem Schloss gearbeitet und das hat sich irgendwann Nicolas Cage gekauft, weil er gesagt hat, es wäre romantisch, sich in Bayern ein Schloss zu kaufen.
Genau, in Neidstein.
Genau. Und die Bedienstete, die Urgroßmutter von einer Freundin von mir. Und so Geschichten.
Das ist ja irre. Das ist ein cooler, so schließender Kreis.
Und so Sachen fliegen dir bei Nicolas Cage immer und immer wieder zu.
Ja, genau.
Weil er einfach eine so, also ich meine, er hat ja...
Er ist so exzessiv.
Er ist exzessiv, aber ist ja auch, man muss vielleicht ganz kurz, bevor wir gleich in diese ganzen Details reingehen, so wo Nicolas Cage, weil wir haben eben, er hat eine unfassbare Reihe an krassen Filmen gemacht und dann irgendwann so bis Anfang der 2000er galt er als ganz großer Schauspieler und dann so ab 2005, 6, 7 kippt er das Ganze. Ja. Das kippte dann vor allem durch Filme wie zum Beispiel wie Wicker Man, Not the Bees, so Sachen. Genau. Das kippte dann. Und dann wurde Nicolas Cage irgendwann so einer von diesen Schauspielern, über die man sich lustig gemacht hat, obwohl er einen Oscar hatte. Die sagen, er ist ein schlechter Schauspieler. Er wurde so ein Meme. Ne? In der heutigen Meme-Kultur war Nicolas Cage eigentlich so mit eines der allerersten Memes, die es jemals gab. So sein Bild, seine Bilder werden bis heute immer noch benutzt. Oder auch Videoschnipsel oder sowas von ihm. Er ist da sehr, sehr... Und ich glaube, das ist auch hart, wenn man das als Schauspieler erfährt, dass man so ein bisschen so zu einem Emoji wird, ja, und dann aber auch irgendwann die Selbstironie besitzt, damit umzugehen. Dann hat er ja Mandy gemacht.
Das ist die eigentliche Kunst.
Ja, das ist dann die große Kunst, dass er dann damit umgegangen ist. Er macht jetzt auch seit kurzem für einen großen Streaming-Anbieter eine Show, wo er so eine Doku über die Entwicklung des Schimpfwortes macht und sowas. Er ist immer noch da. Er hat auch so ein bisschen seine Rolle wieder gefunden. Ich glaube, wie gesagt, dass er irgendwann nochmal diesen einen Hit landen wird. Und ich bin jetzt sehr gespannt über die ganzen Funfacts, die du rausgesucht hast, weil dieser Weg ist wirklich, Nicolas Cage ist wirklich, man kann Nicolas Cage mit keinem anderen Wort beschreiben, als mit den Worten Nicolas Cage.
Ja,
das ist einfach so. Nicolas Cage ist so speziell und deswegen.
Also ich habe das große Vergnügen gehabt, mit einem sehr netten Menschen namens Gernot zu telefonieren, der lebt in Hamburg und den hat man mir quasi vermittelt als einen wirklich der größten Nicolas Cage Bewunderer oder Spezialisten überhaupt. Und der hat sich einfach so entschieden, so wie du das bei Adam Sandler ja auch getan hast. Es ist egal. Ich finde dann auch noch selbst die Filme, Ghost Riders, was weiß ich, mit dem brennenden Skelettschädel und sowas, finde ich trotzdem immer noch gut. Ich stehe zu dem. Also der nimmt das so als Gesamtwerk, schätzt er das einfach. Es gibt viele, ganz viele Infos. Zum Beispiel ganz interessant ist zum Beispiel, wie er seine eigene Schauspiel oder seine Methode zu spielen darstellt. Er nennt sie nämlich selbst Niveau Schamanique. Das heißt so viel wie der neue Schamane. Und er sagt das zum Beispiel, dass er, also das heißt, Schamanen leben ja von dem erweiterten Wissen oder teilweise auch spirituellem Wissen, aber überhaupt auch Dinge zu begreifen, die andere Leute vielleicht nicht können. Das unterscheidet den Schamanen vom herkömmlichen Menschen jetzt, jetzt mal sehr, sehr vereinfacht gesagt, also bitte jetzt liebe Spezialisten, keine Mails schreiben, ich weiß, dass das sehr verkürzt ist. Mhm. Aber und dann hat er zum Beispiel für die eine Rolle in Ghost Rider, hat er sich die Inspiration von einer Kobra geholt. Also hat sich dann quasi sein Wissen erweitert und er erklärte, dass die Schlange versuchen würde, jemanden zu hypnotisieren, indem sie sich von einer Seite zur anderen bewegt. Und genau das hat er dann mit seinem Charakter auch gemacht, wenn er angegriffen hat. Also hat sich die Bewegung von der Kobra angeschaut. Das ist schon schräg. Ja. Wobei er am Anfang, der ist ja ein riesiger Elvis-Fan, hat er Elvis als Inspiration genommen. Es gibt doch diesen, wie heißt das, Southern Drawl, das ist dieser Südstaaten-Akzent. Mhm. Den hat er zum Beispiel für Wild at Heart, hat er versucht, den drauf zu schaffen, in Ehrerbietung auch zu Elvis. Also Elvis war für ihn, ist einer der seiner größten Götter, Dämonen überhaupt, ja, oder wie auch immer. Er hat zum Beispiel auch einen Eldorado Cadillac ersteigert, der Elvis mal gehört hat für ein Schweinegeld. Er hat alles Mögliche an Sachen versucht zu kaufen, die Elvis gehört haben. Und dann hat er natürlich irgendwann als quasi, um das noch zu toppen, hat er dann irgendwann die Tochter Lisa Marie Presley geheiratet. Aha. Das hat auch nicht lange gehalten. Und viele sagen, es war quasi, es sollte der Höhepunkt seiner Elvis-Trophäensammlung sein. Schon schräg.
Crazy Typ.
Ich meine, die war vorher mit Michael Jackson verheiratet. Mhm. Also kann man sagen, die hat auch gesammelt. Ja. Die waren beide am Sammeln. Mhm. Als ich war noch nur ein paar Monate verheiratet. Aber das ist schon interessant. Du findest so wahnsinnig viel interessantes Zeug zu ihm. Zum Beispiel gibt es eine schöne Geschichte. Er ist mit Marilyn Manson befreundet. Mhm. Ja. Und jetzt in der Corona-Zeit hat Marilyn Manson wohl geheiratet. Und Nicolas Cage war der Einzige, der auf der Hochzeit dabei sein durfte. Und sie haben dann am Ende, und da sind wir wieder bei Elvis, haben sie dann für die neue Frau von Marilyn Manson, haben sie dann an der Karaoke-Station Love Me Tender von Elvis gesungen. Das ist schon schön,
so
oder?
So Quatsch.
Ja, aber schön.
Auch schön. Irgendwie
schön. Genau. Ghost Rider, das Stichwort, auch geile Geschichte. Als es klar war, dass es verfilmt wird, war auch für Nicolas Cage ganz klar, dass er die Hauptrolle spielen will. Ghost Rider, muss man dazu sagen, Ghost Rider ist eine Comic-Verfilmung.
Marvel, genau.
Marvel, irgendwie mit einem brennenden Skelett-Typ. Und ich kenne die Geschichte jetzt nicht wirklich dahinter. Aber das Problem war, dass Nicolas Cage tatsächlich, weil er dieses Comic schon immer verehrt, Maniac wie er ist, ein riesiges Ghost Rider-Tattoo auf dem Arm hatte. Das heißt, sie mussten mit einem riesen Aufwand bei den Dreharbeiten immer dieses Tattoo, weil er trotzdem mit nacktem Oberkörper oder mit nackten Armen
sein eigenes Tattoo musste, darunter.
Musste er dann total überschminkt werden, weil es natürlich ganz peinlich gewesen wäre, wenn
jetzt, Ghost Rider ein Ghost Rider Tattoo gehabt
hätte. Ja, das wäre so, wie wenn jetzt Mel Gibson ein Braveheart-Tattoo gehabt hätte in der Schlacht von Stirling Bridge oder sowas. Also das ist auch ziemlich schräg. Und er hat halt eben diese Trash-Filme gedreht, aber er hat halt eben auch mit Leuten wie Werner Herzog oder mit Martin Scorsese gedreht. Und Werner Herzog hat über ihn gesagt, dass er nach Klaus Kinski der interessanteste Schauspieler gewesen ist, mit dem er je gearbeitet hat. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. Mhm. Aber
lieb ja Werner Herzog auch.
Ja, super.
Er hat ja auch bei Star Wars mitgespielt.
Den mag ich
sehr. Krass, das ist auf jeden Fall, also das ist eine Ansage, weil Klaus Kinski ist sehr speziell.
Der war sehr speziell.
Halt die Fresse!
Ja, genau. Ja, Max Giermann, der ihn anbetungswürdig nachgemacht.
Das stimmt. Schöne Grüße.
Schöne Grüße, das sagt Harald Schmidt auch immer.
Ja, ja.
Harald Schmidt hat das immer gesagt. Wir waren ja ein paar Mal bei ihm und wenn man irgendeinen Namen erwähnt hat, irgendwie was, ich sagte immer, ja, schöne Grüße. Grüße hat er immer nur gesagt.
Grüße.
Genau.
Aber die ging ja auch von mir aus an Klaus Kinski.
Ja, ist klar.
Gut.
Nicolas Cage ist ja so ein Sammler, du hast es ja eben mit den Schlössern schon gesagt, er hat tatsächlich sich eine ganze Menge Schlösser gekauft, unter anderem auch mit der Intention, dass er hat nur Schlösser gekauft, wo er glaubte, dass er dort den Heiligen Gral finden kann. Da war er auf der Suche und den wollte er dann irgendwie da in dem Keller entdecken und deswegen hat er es
den immer Heiligen Gral.
Den Heiligen Gral, da wollte er immer,
genau. Das ist so ein Dachschaden.
Ja.
Also das ist einfach nur ein Dachschaden.
Ja, genau. Wobei, Stichwort Heiliger Gral ist zum Beispiel, es gibt den Heiligen Gral unter den Comic Sammlern, weißt du, welche es ist?
Wahrscheinlich der erste Superman-Comic.
Ja, genau, Action-Comic.
Action-Comic, wo das Auto...
Number One, genau. Und das hat Nicolas Cage, kein Quatsch, damals ersteigert für $200,000. Und dann ist es ihm geklaut worden. Und ist später wieder aufgetaucht und ist für 2,16 Millionen Dollar nochmal versteigert worden. Nicht, also ich hätte sogar gedacht, hat er wahrscheinlich nochmal selber zurückgekauft, hat er aber nicht. Es hat ihn so gefrustet, dass er danach seine ganze Comicsammlung, er hatte Comics in unfassbarem Wert, hat er für $1,6 Millionen hat er dann seine Comicsammlung verkauft, weil er gesagt hat, ich hatte nach diesem Einbruch, wollte ich nicht mehr so wertvolle Dinge bei mir zu Hause haben. Hat sich dann von
1,6 Millionen.
Hat er an Comic-Werten. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel die komplette Asterix und die komplette Lucky Luke Serie. Bin ich da in der Größenordnung?
Denke. Einfach mal anfragen. Einfach mal auf eBay Kleinanzeigen setzen und mal gucken.
Genau, was gucken. Und dann kommt Nicolas Cage.
Ja, dann kommt Nicolas.
Und sagt, hey,
ich fange wieder an.
Hey, komm, Nicolas.
Bring direkt in mein Schloss nach Bayern.
Ja, genau. Bring me the Asterix, complete Asterix Collection.
Ach, Asterix.
Asterix.
Nice.
And Lucky Luke. What have you noch? What have you still?
Ja, was man halt so sagt als
Amerikaner. Ja, genau. Tim Burton sollte mal Superman verfilmen und sie waren in der Pre-Production schon sehr, sehr weit und es ist dann an irgendwelchen Rechtefragen gescheitert, was sehr zum Verdruss von Nicolas Cage, der natürlich dann Superman gespielt hätte. Was für ihn, das wäre natürlich, sag mal, außer dass er, wenn er jetzt in einem Film Elvis darstellen könnte, wäre das somit das Höchste gewesen und ist leider gescheitert. Und jetzt kommt's, aber weil er so ein riesen Fan von Superman ist, hat er seinen ersten Sohn oder den Sohn mit seiner dritten Frau, hat er Kal-El genannt. Und Kal-El ist der kryptonische Geburtsname Supermans.
Mhm.
So. Ach so. Habe ich gerade eine Quizfrage beantwortet.
Dann kann ich schon mal eine Frage aus dem Quiz streichen.
Stell sie mir doch trotzdem nachher, wenn du ein bisschen, aber na gut, jemand, der auch seine Lottogewinne nicht teilen würde, der ist auch da. Auch natürlich ein Drecksack.
Sag mal.
Genau. Was habe ich noch rausgefunden? Er hat mal bei einer Versteigerung hat er mal einen echten Dinosaurierschädel ersteigert.
Also ich dachte, einen echten, ganz kurz mein Gehirn noch ausgehört, einen echten Dinosaurier ersteigert.
Den Schädel. Und hat dabei Leo DiCaprio überboten. Und für Wahnsinnsgeld. Und dann stellst
du. Da möchte ich einfach nur dabei sein, wenn das auch passiert.
Wenn
so einem großen Raum.
In so einem großen Raum
da vorne. Genau. 400.
Ja.
500.
Ja, und Millions, keine Ahnung. Und dann hat sich später rausgestellt, dass dieser Schädel aber in der Mongolei geklaut war und er musste ihn dann zurückgeben. Er hat ihn quasi ersteigert und dann musste er ihn zurückgeben. Das ist natürlich schon auch Pech, ne?
Also der hat aber echt eine komische, also Nicolas Cage bis dato, was man jetzt sagen kann, nach den ersten Funfacts, die du da runtergerattert hast, viele komische
Sachen. Runtergerattert oder liebevoll vorgetragen?
Nee, aber liebevoll vorgetragen, aber viele komische Sammelleidenschaften.
Ja.
Schlösser, Comics,
Haustiere,
jetzt bin ich gespannt.
Er umgibt sich gerne mit Reptilien, er hat eine zweiköpfige Schlange, die er von einem Zirkus gekauft hat, er hat ein Hai sich gekauft schon mal, er hat sich ein Krokodil gekauft und er hat einen Tintenfisch, einen Oktopus für $125,000 gekauft. Achtung, und dieser Tintenfisch, sagt er, hat ihn zum besseren Schauspieler gemacht.
Kann ich noch eine Frage auch hier streichen?
Das tut mir leid, ich war zu fleißig. Genau.
Da kann er ja, wird er nicht der Tiger King?
Ja, das war, doch, das wollte ich gerade sagen, dann weißt du es ja doch. Schade,
am Anfang, als Tiger King letztes Jahr so ein Riesenthema war, Anfang der Corona-Zeit.
Er spielt den Tiger King,
er wird ja Tiger King.
Miniserie. Das meinte ich, als vorhin du gesagt hast, er wird nochmal groß durchstarten. Genau, das könnte natürlich nochmal ein Riesending werden.
Dann ist er ja schon quasi gut drauf vorbereitet, da hat er sich ja schon seit den letzten Jahren drauf vorbereitet, wenn er super viele Tiere hat.
Also. Ja, genau, also der ist wirklich verrückt. Und dann hat er zum Beispiel auch nochmal der hat auch so eine Sammlung von so komischen, morbiden Dingen. Also zum Beispiel hat er eine Sammlung von echten geschrumpften Zwergköpfen.
Was?
Hat er?
Was?
Ja. Das ist voll krass, oder? Das ist so voll krass.
Was?
Ja, echte geschrumpfte Zwergköpfe und eine Mumienhand mit Tattoo. Keine Ahnung, wo er die her hat, das wird auch nicht neuerdings, aber ja, und er war auch mal stolzer Besitzer eines prähistorischen Bärenschädels. Ja, dieser wurde, Achtung, es wird noch besser.
Der wurde auch geklaut.
Der wurde dann versehentlich zerstört, als er mit dem Game of Thrones Star Sean Bean, heißt der so?
Ja, Sean Bean.
Billard gespielt hat. Dabei haben sie aus Versehen diesen Bärenschädel kaputt gemacht. So. So, okay.
Was sind das denn alles für komische Fakten?
Ja, ich sag ja, Nicolas Cage ist
das Absurdeste, was wir je besprochen haben.
Ja, ist das ein Fass ohne Boden. Ich bin jetzt auch gleich durch, wir haben jetzt auch jede Menge dazu erzählt. Was ja auch noch interessant ist, er isst nur Tiere, weißt du, weißt du, unter welchem Gesichtspunkt er die Tiere aussucht, die er isst, wie die Sex haben?
Was?
Er guckt, auf welche Art und Weise Tiere Sex haben und wenn das aus seiner Sicht geschmackvoll und Dingsbums ist, dann isst er sie und wenn er das unästhetisch findet oder zu komisch, dann isst er sie nicht. Deswegen isst er gerne Fische, sind beim Sex, sagt er, sehr würdevoll, auch Vögel, die isst er auch, aber Schweine zum Beispiel würde er nicht essen. Das ist mal ein Kriterium, das ist mal eine ganz neue, so eine Art Nicolas Cage-Diät.
Ich
mache die Nicolas Cage-Diät, ich esse nur Vögel.
Wie Vögel denn die Tiere?
Ja, genau.
Ich bin völlig überwältigt von allem.
Ja, das hatte ich gehofft, Max. Genau. Aber, und jetzt schließen wir denn quasi die Ode an ihn. Er spendet wahnsinnig viel an alle möglichen Organisationen, mhm, aller Couleur. Und er soll am Set sagen, alle Kollegen, die mit ihm gedreht haben, ein wahnsinnig netter, hilfsbereiter Kollege sein.
Okay, aber dann ist es ja nicht so Klaus Kinski-esk. Nee. Vielleicht meint Werner Herzog ja nur, dass er speziell ist im Sinne von, dass es einfach ein spezieller Typ ist.
Er hat ja auch interessant. Er sagte nach Klaus Kinski der interessanteste Schauspieler, mhm, gesagt. Das kann man ja noch interpretieren. Ja, wie man möchte. Also das irgendwie jetzt mal so einen kleinen Ausflug in die Nicolas Cage-Welt.
Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Ja.
So, dann kommen wir, bist du bereit zum Quiz oder musst du es erstmal sacken lassen? Ich kann auch noch ich kann auch schon mal hier ein bisschen meine...
Also es war auf jeden Fall eine super interessante Reise in die Welt von Nicolas Cage. Ja. Unterstreicht eigentlich die ganze Absurdität, die ihn auch umgibt. Ich wünsche ihm umso mehr, dass er noch mal was richtig Geiles macht. Also so wie das Sandler auch zum Beispiel bei Uncut Gems gemacht hat. Also ich wünsche ihm das einfach. Ja,
ich wünsche ihm das auch.
Weil ich glaube, dass am Ende des Tages Nicolas Cage immer noch nicht nur ein guter Schauspieler ist, sondern auch noch ein interessanter Schauspieler. Und dass dieses, ich mag nicht, wenn ganz viele Dummköpfe zu Hause sagen, guck, und sich über so jemanden, der so viel geleistet und so viel gemacht hat, so lustig machen. Und ich bin immer froh, wenn die es dann nochmal einem zeigen. Und deswegen, ich habe einen Softspot für so Leute, für so gefallene Helden. Und deswegen würde ich ihm da nochmal sehr, sehr, sehr viel wünschen, dass er da nochmal zurückkommt. Ja, er ist ja auch irgendwie groß verschuldet gewesen. Ja. Also war ja 2009, war er ja auch pleite mit 14 Millionen und so Geschichten. Und ich möchte es einfach nochmal sehen.
Aber klar, ich meine, wenn du natürlich dann gestohlene Dinosaurier-Schädel ersteigerst aus der Mongolei und musst wieder zurückgeben, das geht ja auch ins Geld.
Das geht einfach auch ins Geld. Also wenn man, ich habe selten gehört, dass ein Schauspieler für so viel Schwachsinn so viel Geld bezahlt hat. Ja. Das ist meine Mancave wie ein Witz gegen. Also,
und naja.
Kommt auch schon nah dran.
Kommt schon so in die Richtung. Aber ich muss sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die ihn teilweise so ein bisschen, also die er verloren hat irgendwann so Anfang der 2000er.
Ja.
Aber jetzt durch diese ganzen Recherchen, durch das alles, wo ich dieses Reintauchen wieder in diese Welt, habe ich so gedacht, nee, ich gucke mir jetzt nochmal Sachen an oder bin auch wieder tatsächlich offener, wenn der mal wieder mit was daherkommt, irgendwie was Neues. Und also ich wünsche ihm das genauso wie du. Ist auf jeden Fall eine
ausgesprochen
bemerkenswerte Figur.
Kapitel Nicolas Cage ist noch nicht zu.
Wir haben es nur angedeutet. So, okay, Max, und bevor wir weitermachen, wir wollen natürlich auch gerne mal wieder über einen Podcast hier auf FIO sprechen.
Mhm.
Und du bist quasi der Experte. Erzähl mal.
Genau, ich habe mir wieder was rausgesucht. So wie alle drei Wochen aktuell höre ich, nachdem ich jetzt erstmal, muss ich nochmal ganz kurz Lob aussprechen, die zweite Staffel Lynn ist nicht allein endlich zu Ende gehört habe, die jetzt vor zwei Wochen zu Ende ging. Das war wahnsinnig gut gemacht. Also das hat mich wirklich richtig gepackt. Und dementsprechend bin ich dann mit großer Lust in das nächste Fire Original gegangen, nämlich Makel, was eine unfassbare Produktion ist. Also ich habe selten
inwiefern?
In Audioform so bildlich Übergänge gehört. Also Szenenwechsel habe ich noch nie so gut inszeniert gehört. Und generell ein unfassbar großer Stab an Leuten, der da mitspricht. Viele bekannte Stimmen, unter anderem wahrscheinlich einer der prominentesten in der Nebenrolle ist Heike Makatsch zum Beispiel auch. Mhm. Wir hören am Anfang eine Dame, die dann auch die Hauptfigur des Podcasts ist, oder dieses Hörspiels, die tauchen geht mit einem Freund von sich. Und anscheinend ist bei diesem Tauchvorgang der Freund gestorben. Und es gibt dann einen Cut und sie sitzt in der Psychiatrie und wird untersucht, beziehungsweise es kommt jemand rein, ein Ermittler, und der setzt sich mit ihr auseinander und arbeitet die Geschichte auf. Und dann gibt es immer wieder Rückblenden, wie sie ist auf so einer nordischen Insel groß geworden und ihr Vater ist Wissenschaftler und hat anscheinend eine ziemlich krasse Firma gegründet, die es schafft, den Makel von Menschen auszumerzen. Also Leute, die sagen, sie haben ein Alkoholproblem oder sie haben eine sexuelle Störung, also sowas wie Pädophilie oder sowas. Die haben ein Tool erfunden, ein Werkzeug, mit dem man Menschen diese eigenen schlimmen Fehler austreiben kann. Und das ist so die nächste Stufe von Technik. Und dieses kleine Techniklabor, was er mal hat, ist inzwischen ein riesiges Imperium auf dieser Insel geworden. Und wir hören immer wieder die Rückblende, wie sie da ist und wie sie dort bei dem ersten großen, bei diesem, das heißt White Noise, glaube ich, oder so, das Produkt, auf jeden Fall wird, wie sie dann das erste Mal bei der Präsentation ist. Und wie sie sich das dann anhört und ihren Vater wieder nach Jahren sieht, nach dem Tod der Mutter, und wie sie sich wieder mit ihrem Vater annähert und was dann sonst noch für Leute in diesem Labor arbeiten und was aber auch dieses Werkzeug für Probleme mit sich bringt und warum sie eigentlich dann auch im Gefängnis sitzt. All dem geht man halt danach und es ist wahnsinnig gut produziert. Also ich bin wirklich von der Produktion begeistert. Ich finde, das Drehbuch ist großartig, es ist super spannend. Es ist halt ein ganz neues Hörerlebnis, das in Podcast-Format zu hören. Das sind natürlich eigentlich klassische Hörspiele, aber auf welchem Level die momentan produziert sind, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert davon und bin noch nicht durch mit der ersten Staffel. Aber das ist auf jeden Fall, wenn ihr Fio habt, von mir eine ganz große Empfehlung. Makel.
Okay. Ja, klingt gut. Danke.
So, dann, mein Schatz. Lass uns doch ein Quiz starten.
Ja, gerne. Ich möchte gerne eine neue Titelmusik spielen. Ich habe mir noch nichts überlegt, aber.
Quiz.
Quiz.
Quiz. Gut.
So. Ich habe verloren. Dann fange ich diesmal an, oder?
Sehr gerne. Oder du darfst anfangen.
Okay, pass auf. Also, wer, erste Frage, war zuerst für die männliche Hauptrolle im Film, über den wir heute gesprochen haben, also die Figur von Charlie Lang, angedacht?
Ein Tipp?
Es war ein Actionstar, der 1990 bereits schon einmal einen liebenswürdigen Polizisten gespielt hat.
Arnold Schwarzenegger?
Ja. Der Tipp war natürlich auch...
Kindergartenkopf ja, wahrscheinlich, ne? Ja,
ganz schön leichter Tipp.
Okay. Damit steht es 1-0. Die erste Frage von mir.
Warte
mal. Wer war zuerst für die weibliche Hauptrolle im Film Yvonne Blasi angedacht? Also für Yvonne, die das Restaurant hat.
Sagst du denn nochmal den Nachnamen?
Blasi.
Ja, okay, Tipp.
Biasi. Sorry, da steht ja gar kein L.
Das wusste ich.
Biasi okay. Meinte ich natürlich.
Ja, natürlich.
Leute.
Ja.
Scheiße.
Ja. Dumm. Ein Schelm, der Blödes dabei denkt.
Ja.
So, okay, sorry. Dann sag, gib mir mal einen Tipp.
Die Schauspielerin wurde in erster Linie als Musikerin bekannt. Da kann man drauf
kommen. Nein, das
war ich gebe dir noch, du kannst noch eine Chance hast du noch.
Okay.
Denk mal ans Aussehen von Bridget Fonda, Musikerin, groß, sehr groß.
Denk mal das Aussehen von Bridget Fonda?
Naja, wie sieht die denn aus? Die
ist blond. Sie ist blond.
Halb lange Haare.
Und sie ist aber eigentlich, die wir suchen, ist eine Musikerin in erster
eigentlich
Linie.
Musikerin, hat aber auch Filme gemacht, allerhand.
Okay. Jennifer Lopez kann es nicht sein, außer war die da noch klein. Ich komme gerade nicht auf die
Madonna.
Madonna. Okay.
Es lag auf der Hand eigentlich, aber Madonna war es.
Stimmt, Madonna hat ja auch mal. Ja, aber die habe ich überhaupt nicht mehr als Schauspieler in Erinnerung. Was hat die denn noch gedreht?
Naja, die hat doch wieder gemacht. Das war doch so riesig.
Ja, aber das war ja eh ein Musical. Das ist ja und kein richtiger Film.
Me Argentina.
Okay, also kein Punkt für mich.
Kein Punkt für dich.
Macht nichts. Ich gewöhne mich auch langsam hier an diese Rolle. Und vor allem jetzt, wenn ich natürlich auch durch meine gründliche Recherche hier schon bei deine Quizfragen alle rausgestrichen werden, weil ich die sonst gewusst hätte, ist natürlich auch übel. Ja.
Ja.
Für welchen Film übernachtete Nicolas Cage zur Inspiration in Draculas altem Schloss, Schloss Bran in Rumänien?
Boah. Tipp?
Es war die Fortsetzung einer Filmreihe.
Einen von den Tempelritterfilmen?
Ist das deine Antwort, Max?
Das Vermächtnis der Tempelritter?
Ist falsch.
Okay,
welcher war? Es war Ghost Rider.
Für Ghost Rider?
Ja, genau.
Ich habe den eben ausgeklammert, weil ich gedacht habe, ja. Nee, kein zweiter. Okay, aber okay. Hätte ich ja nicht gewusst. Gut.
Macht nichts, also.
Dann bleibt es weiterhin bei 1-0. Zweite Frage von mir. Für welchen Film ließ sich Nicolas Cage ohne Betäubung zwei Zähne ziehen, um sich besser in seine Filmrolle einzufühlen?
Boah. Kein Tipp?
Der Film erblickte im selben Jahr das Licht der Welt wie ich.
84.
Der Titel klingt wie ein Golfbegriff.
Wie ein Golfbegriff?
Mhm.
Paar? Nein. Ein Golfbegriff. Ach du Scheiße, ich ärgere mich gleich, wenn ich die Antwort höre, beiß ich ins Mikro.
Birdie.
Das war zu früh. Das kann ich nicht akzeptieren, dass du das schon beantwortet hast.
Das war doch einfach nur...
Nein, ich war ja noch am Überlegen. Ich war noch, du hast die Antwort, das ist ganz übel. Ich bestehe darauf, juristisch, dass ich die Backup-Frage noch kriege als Ersatz.
Das geht aber nicht.
Du kannst doch nicht die Antwort...
Du hast jetzt hier ewig rumgedruckst. Hättest du es gewusst?
Ja, natürlich.
Und dem Hassan hätte ich 3 Millionen Euro gegeben.
Ja, hätte ich auch. Genau. Mit dem ich übrigens immer Golf spiele.
Du bist ein Arschloch.
Nein, ich bin kein Arschloch, ich bin der Ehrliche von uns beiden.
Das
so.
Ist absolut, das
also
ist
gut, okay. Pass auf, es ist ja so, die Welt wird ja Zeuge, was hier gerade passiert.
Das ist doch
die Quatsch. Welt sieht doch, die sieht doch, wie du mich hier bei dem Quiz
die Woche für Woche... Die sieht einfach jemanden, der sich jedes Mal einfach aus der Affäre zieht, weil weil er sich auf dem jugendlichen Leichtsinn seines Sohnes ausruht. So, und denkt, er kann in seiner Altersweisheit nochmal hier ein bisschen
pumpen. Ja, Altersweisheit ist ein gutes Stichwort, aber das stimmt auch. Aber ansonsten ist es nämlich so, dass ich hier einfach mit so viel Herz quasi dulde, dass mein Sohn, weil ich dich so liebe, dass du das Quiz auch mit der unlauteren
Dings... in die Hand, Dings, Alter, wirklich.
Und der unlauteren...
Widerliches Schwein.
unter unlauteren Mitteln dieses Quiz jedes Mal gewinnst, was alle, die Welt, ganze Welt kritisiert das ja mittlerweile. Es gibt ja Petitionen gegen dich. Ja, so. Also, nächste Frage, kleiner Scheißer. Nicolas Cage heißt eigentlich Nicolas Kim Coppola. Wer war die Inspiration für den neuen Namen Cage?
Tipp?
Der Name stammt von einem seiner persönlichen Vorbilder. Hieß Elvis Cage.
Boah.
Wenn ich dir den zweiten Tipp gebe, ist es Quiz gelaufen. Das mache ich nicht. Kriegst du nicht. Ich habe heute die Schnauze voll.
Ach so, ich habe gedacht, du willst alles dafür tun, dass dein Sohn gewinnt.
Ja, aber ich habe es gerade überlegt, dass ich es doch nicht will.
Okay. Oh Gott. Also kriege ich den zweiten Tipp auf jeden Fall nicht.
Auf keinen Fall.
Warum?
Weil
ich jetzt gerade dann, das ist jetzt die Rache dafür, dass ich jetzt gerade davor gegriffen habe mit Birdie, was du hundertprozentig gewusst
hast. Hundertprozentig, das ist eigentlich mein Punkt.
Mhm.
Eigentlich steht es 1-1. Wenn es 1-1 stünde, würde ich dir das jetzt sagen, würde das 2-1 dir quasi in den Mund legen. Aber das hast du nicht verdient. Das wird auch jeder von den Zuhörern genauso sehen. Es wird auch der Chef von Kabel 1.
Es ist ja gut jetzt.
Wird sagen, hast du richtig gemacht, Danny.
Er ruft ja immer an.
Er ruft immer an.
Hast du really gemacht?
Ja, hast du gut gemacht. Spricht auch immer so.
Das ist Peter Maffay, ist der Chef von Kabel 1.
Ja, prima. Prima hier. Hendrik, hast du prima gemacht.
Oh Gott. Ich weiß es nicht, Papa.
Das ist ein Marvel-Superheld.
Ein Marvel-Superheld?
Ja, der heißt
Luke Cage.
Ja, das ist zu spät. Jetzt habe ich jetzt ja keinen Punkt mehr jetzt. Ja, Luke Cage. Cage. Kann man drauf kommen, ne? Cage. Wenn man Luke Cage kennt.
Ganz schöner Marvel-Fan, der Nicolas Cage, ey. Wenn er da sogar krass. Gut. Okay. Hast du jetzt eigentlich einen Punkt? Nee, du hast noch keinen, ne?
Also ja, ich habe gefühlt einen. Ich bin ja eigentlich der Weltmeister.
Wenn du die Frage jetzt richtig beantwortest, dann ist Ausgleich, ansonsten hast du verloren. Nicolas Cage war bereits mehrfach verheiratet. Wie lang hielt seine vierte Ehe?
Seine vierte? Ein Tag.
Ist das deine letzte Antwort? Ich frage diesmal.
Ja.
Vier Tage.
Das war mit der Patricia Arquette.
Das kann gut sein.
Genau. Und die hat er am Set kennengelernt und wollte sie heiraten. Und da hat sie gesagt, sie wird ihm erstmal Aufgaben stellen, damit er sie heiraten darf. Und so, und dann hat sie ihm unter anderem gesagt, er soll ein Autogramm besorgen von dem Autor von Der Fänger im Roggen. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, auf jeden Fall. Und das ist ein Autor, der sich total zurückgezogen hat. Sie sagt, sie will ein Autogramm von ihm. Und wenn er das besorgt, dann heiratet sie ihn. Das hat er besorgt. So.
Crazy.
Beantwortet deine Frage jetzt nicht wirklich, aber es gibt
Sendungen,
wo ich einen extra Punkt dafür bekommen hätte.
Ja, hätte es dafür gegeben, hier nicht.
Ja,
ich hier weiß. Nicht. Aber trotzdem schöne Fun Facts. Vielen Dank.
Gerne. So, das war das
Quiz. Du hast leider wieder verloren. Ich hätte es nicht erwartet tatsächlich, weil ich finde, du warst sehr, sehr, sehr gut auf diese Folge heute vorbereitet. Das muss ich dir zugestehen.
Ja, und vor allem, man muss dazu sagen, dass du ja zwei Fragen aus dem Quiz rausgenommen hast, weil du wusstest, dass
Nee, das sind die Backup-Fragen tatsächlich. Mhm. Die Backup-Fragen. Guck, die Backup-Fragen. Kannst du da drauf gucken.
Ja.
Ja, wie heißt der Sohn? Kellel. Und unten hier, was ein Haustier lebt im Aquarium? Oktopus.
Ja.
So, das hättest du gewusst, aber das waren leider nicht die Fragen. Damit hast du dich leider selber ins Ausgeschossen.
Birdie, sage ich nur. Ich sag nur Birdie. Lieber Kabel 1-Chef, lass uns einfach nochmal reden.
Free Henny, sagen die Leute auf.
Free Henny.
Gut. Na gut, dann musst du nächste Woche auch wieder einen Film zusammenfassen. Und zwar die Farbe Lila. Mit Bubi Goldberg, über die wir ja schon mal letztens geredet haben, als es um Sister Act ging.
Hast du gerade Bubi Goldberg gesagt?
Ich habe nicht Bubi Goldberg. Whoopi habe ich gesagt. Whoopi.
Bubi Goldberg.
Bubi Goldberg.
Ja.
Da reden wir nächste Woche drüber. Dann darfst du den zusammenfassen.
Ja.
Da freue ich mich schon
drauf. Ich freue mich auch drauf. Dann würde ich mal sagen, das war eine prallevolle
Folge von
Mein Vater,
unsere Lieblingsfilme
und ich.
Genau. Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Tausi.
Ciao.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim.
Redaktion: Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO-Exclusive von Kaleidosphere.